Buongiorno und herzlich willkommen beim Podcast Nonna Restart, eine berufliche Heldinnenreise 50+. Mein Name ist Carina Felsmann. Ich bin die Reisebegleiterin für diesen Podcast. Schön, dass du heute hier bist.
Nonna, ciao, ciao.
Heute bei mir im Gespräch Susanne Dullinger, die Hutmacherin aus Oberösterreich. Herzlich willkommen, Susanne.
Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Carina.
Sehr, sehr gerne. Liebe Susanne, wir fangen immer mit einer kurzen Vorstellung an, weil wir wollen natürlich wissen, ob du die Hürde 50+ schon geschafft hast.
Ja, die habe ich geschafft, ja, ganz auf natürliche Art und Weise.
Sehr gut. Magst du dich ein bisschen vorstellen?
Ja.
Das heißt, Gegend ungefähr, Oberösterreich wo und ein bisschen Kinder, Haustiere, ein bisschen was erzählen von dir.
Also mein Name ist Susanne Dullinger, ich lebe in Zöcklermarkt, das ist in der Nähe vom Attersee, im Hausruckviertel, eines der schönsten, nicht ganz, weil ich komme aus Gmunden, das Traunviertel finde ich ja noch schöner, mein Mann darf das nicht hören, und habe dort begonnen, meine Reise eigentlich zuerst in meinem ersten Beruf als Psychologin, hatte eine Praxis über viele, viele Jahre, in Gmunden noch, habe dann meine Kinder bekommen und in dieser Zeit wollte ich auch nebenbei irgendwie was machen und habe verschiedene Dinge begonnen, wie Töpfern und Filzen und dergleichen. Bin immer eine Hutträgerin gewesen und habe keine Hütte mehr gefunden. Das war so eine Zeit, wo viele Hutgeschäfte so gemacht haben und dann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich es lernen. Mit 50+, 53 Jahren, habe ich die Lehre zur Hutmacherin begonnen.
Unglaublich, das wusste ich ja gar nicht. Du bist auch in eine Lehre gegangen und man ist dann Modistin, ist der Fachausdruck, oder?
Genau, der Fachausdruck für die Damenhutmacherin ist Modistin. Also Hutmacher ist eigentlich der Ausdruck für die Herren Hutmacher. Das heißt, die arbeiten sehr viel auch mit Maschinen, sehr viel maschinell. Die Damenhutmacherin macht alles selber. Bis zum Hutputz, früher hat man ja Putzmacherin auch gesagt, aus dem Grund, weil eben diese Hüte ja sehr bestückt waren mit allem, bis zum Vogelnest, von der Blume bis zum Vogelnest und vieles mehr.
Es Escort heißt, ruft und so,
richtig,
man hat so Bilder vor dem inneren Auge. Ja.
Also sehr üppig und ausladend natürlich und auch extravagant. Aber für mich war immer im Vordergrund, das zu lernen, damit ich meine Hüte mir machen kann.
Okay. Ja? Bevor wir mit den Hüten weitermachen, schauen wir noch ein bisschen zurück zur kleinen Susanne.
Ja.
Es ist ja nicht selbstverständlich, damals als Jugendliche Psychologie studieren zu wollen. Hat es ein Vorbild gegeben in deiner Familie? Oder wie bist du damals auf die Idee gekommen?
Also als Kind war ich schon immer sehr neugierig und habe mich immer interessiert, warum Leute sich wie verhalten. Ja, also ich habe einfach immer sehr viel beobachtet. Ich war die jüngste von drei Kindern. Da muss man ja öfters stillhalten und Ruhe geben. Und so saß ich immer irgendwo in zweiter Reihe, habe viel beobachtet. Und in meiner Schule, ich bin in das Mädchenpensionat Schlossort gegangen, habe ich einen Philosophieprofessor gehabt, der mir diese Philosophie sehr nahe gebracht hat.
Ah.
Und da waren eben diese Fragen auch wieder vorhanden. Warum komme ich zu bestimmten Einstellungen, Werten und so weiter? Und da habe ich mich dann privat auch schon mit Büchern versehen und habe dann gesagt, ich studiere Philosophie. Das war eigentlich mein erster Gedanke. Meine Mutter hat dem nichts entgegengesetzt. Ich denke, zu dieser Zeit war es einfach so, ja, mach halt, irgendwann wirst du schon heiraten.
Ja.
Und ich ging nach Salzburg und dann bei der Inskriptionsstelle hat man mir gesagt, na, Philosophie kann man nicht studieren, man muss Psychologie und Philosophie studieren. Dann habe ich mir gedacht, gut, dann mache ich das und habe Psychologie studiert mit dem Nebenfach Philosophie. So hat die Reise begonnen eigentlich.
Würdest du es heute wieder machen?
Ich würde es wieder machen, weil es einfach ein sehr spannendes Studium ist, aber ich habe jetzt so viele andere Interessen, als ich wahrscheinlich irgendwas anderes nebenbei auch noch studieren würde im kreativen Bereich, weil es kommt ja dann oft zu zu kurz. Mhm. Es ist immer spannend und wir haben ja alle ein Selbststudium betrieben. Also wir waren alle irgendwie neugierig, wenn wir was gehört haben, ob wir das auch können, Wissen haben. Ja, mhm. Das war also von 0 auf 100, waren wir alle Phasen durchgemacht, weil ich habe auch Psychiatrievorlesungen gehabt und da haben wir uns auch alle irgendwie identifiziert mit depressiven Verstimmungen und dergleichen. Also es ist eine Herausforderung, mhm. aber es ist auch sehr spannend, weil du die Welt immer besser verstehst und die Menschen immer besser verstehst, wie was zustande kommt, wie ein Konflikt sich entfachen kann, obwohl jeder nur seine Wahrheit spricht.
Fängt es nicht bei dir selbst an, wenn du studierst, dass du sozusagen, bevor du die Welt und die Menschen besser verstehst, dass du mit dir dich beschäftigst, um einmal dich zu entdecken?
Das kann ich jetzt von mir nicht sagen. Ich muss sagen, ich war eine der wenigen, die wirklich eigentlich erst im Nachhinein so auch mit diesen ganzen Therapieausbildungen, die man ja dann machen muss, seine eigene Position etwas genauer betrachtet hat. Für mich ist es immer im Außen sehr wichtig gewesen zu verstehen, warum was ist. Ja. Mhm. Mhm. Sehr viele meiner Kollegen und Kolleginnen haben ein Selbststudium betrieben und sind da auch ein bisschen abgesoffen drin.
Ja. Mhm. Ja, also wenn du nicht gut geführt wirst, kann das passieren. Ja? Also
nur, ja, wenn man nur Dinge hört und sagt, okay, das hat mit mir was zu tun und das kenne ich auch und das kenne ich auch und es gibt niemanden, der mich da wieder rausführt aus
diesen
Illusionen, ist es schwierig.
Ja. Ja.
Da war ich nicht sehr gefährdet.
Also du warst gut dissoziiert, gut von außen betrachtet.
Genau.
Ja, okay.
Ja, ja.
Okay. Mhm. Und dann war der Gedanke, was zu machen nach dem Studium.
Ja, das war interessant, weil es hat eigentlich keiner von uns gewusst. Alle Studierenden haben gesagt, es wird sich schon was ergeben. Auch während des Studiums, wenn ich gefragt wurde, was studierst du? Psychologie, ja, was macht man damit? Keiner wusste es, weder die Fragenden noch die Studierenden. Es gab dann gegen Ende des Studiums schon gewisse Ideen und ich habe dann auch versucht, mich dort und da vorzustellen. Also eine Seminarreihe zum Beispiel, also eine Firma, die Seminare gegeben hat, Coachings und so weiter, die hätten mich auch genommen. Ich habe halt meine Fühler ausgestreckt und habe mir gedacht, das wird sich schon was ergeben.
Mhm.
Also,
mhm.
Und dann hat mich eine Schulpsychologin von Gmunden angerufen und hat gesagt, da entsteht gerade ein Verein, der sozusagen Psychotherapie anbieten möchte. Denen fehlt noch eine Psychologin, magst du nicht mitmachen. Und so hat es begonnen.
Mhm. Also du hast dann als Psychologin eine Zeit gearbeitet?
Genau.
Mhm.
Bei dem Verein blieb ich nicht so lange, weil das einfach finanziell auch von außen wurden nur zwei gefördert und die Gründer haben natürlich das in Anspruch genommen.
Mhm.
Und ich habe dann eine eigene Praxis aufgemacht und festgestellt, ja, also im Gegensatz zu allen Ärzten und alle, die irgendwie sagen, ich brauche eine eigene Ordination, habe ich ja eigentlich die Möglichkeit zu sagen, ich brauche nur zwei Sessel, weil das Werkzeug bin ich.
Genau.
Mhm. Das war mir vorher nicht bewusst, aber es war schön, dass ich eigentlich, egal wo ich hingehe mit diesem Klienten oder mit der Klientin, ich kann auch spazieren gehen oder überall arbeiten. Ich brauche eigentlich, ich habe weniger Aufwand, brauche nichts.
Mhm.
Und habe dort auch so begonnen. Ja.
Mhm.
Und habe auch neben einem Psychiater eine Praxis bekommen, die war im Hinterhof. Und das war am Anfang in den ersten Jahren den Klienten und Klientinnen sehr recht.
Naja, es ist ja etwas eher Intimeres, Privates. Es hat sich viel verändert. Ja. Heute haben
total
alle ihren Coach, ihren Psychologen. Das ist ein bisschen State of the Art geworden. Gott sei Dank, weil ich bin auch engagiert in dem Thema, ja.
Ja. Und ich war damals die erste Psychologin in Gmunden.
Mhm.
Und ich habe damals auch autogenes Training gemacht, also Kurse angeboten. Und da hatte ich immer wieder Leute, die nachher gekommen sind und gesagt haben, sie machen das wunderbar, aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich wollte eigentlich nur mal wissen, wie so eine Psychologin spricht und ob man mit der einfach normal reden kann. Und sie sind ganz normal.
Super.
Jetzt haben sie mich gesehen, wie machen wir weiter? Das war dann mein nächster Punkt.
Mhm.
Und ich habe sozusagen diese Ebene ein bisschen aufgebröselt und einfach das ein bisschen
entspannt.
Entspannt, genau. Über die ganzen Kurse. Ich habe auch Frauenkurse gegeben. Es hat sich genannt Selbstmanagement für Frauen. Das war einfach so ein bisschen eine Bewusstseinsarbeit. So, wie stehe ich im Leben? Was brauche ich für mich? Was habe ich für Stärken und Schwächen und so weiter? Also das war mir auch sehr lustig und es war ja eine wichtige Arbeit, weil eigentlich Frauen immer noch viel Stärkung brauchen. Ja.
Siehst du das auch heute so?
Ich sehe es heute mehr denn je. Ich habe es auch mit dem Hut dann festgestellt, das erzähle ich dann noch. Mhm. Frauen sind immer noch in der, ich sage jetzt einmal, in der schlechteren Lage, sei es finanziell, wie sie bezahlt werden, aber auch wie sie wahrgenommen werden. Ja, es gibt bei Männern das Bild, ja, was haben sie für einen Beruf? Wie stehen sie im Leben? Was haben sie für eine Familie? Das war's bei der Frau. Sie muss schön sein, sie muss fit sein, sie muss tough sein. Sie muss stark sein, sie muss Kinder haben, sie muss aber auch wie ein Model ausschauen. Sie muss alles organisieren, sie muss flexibel und spontan sein. Also es gibt derartig viele Rollen, die auf Frauen einprasseln, muss ich
absolut
fast sagen.
Absolut, ist so. Ja. Darum braucht man ja einen Hut.
Darum braucht man einen Hut. Ja. Wir sind immer in diesem Zugzwang, irgendwer sein zu müssen.
Absolut,
und
ja.
Und ich habe das in der Therapie oder in der Praxis bei mir immer festgestellt, dass den Frauen speziell in der Wechselzeit, also zwischen 40 und 50, kamen und sagen, ich möchte mich wieder finden, wo bin ich? Mhm. Ich habe meine Kinder geboren, ich habe sie großgezogen, ich habe meinen Mann unterstützt, ich habe das Haus mitgebaut, ich habe alles erledigt. Jetzt ist alles im grünen Bereich, wo bin ich? Das war eigentlich die Arbeit vielerseits, wo ich festgestellt habe, diese Identität, die eine Frau hat, wenn sie ins Leben hinausgeht, sprich, indem sie sich bindet, heiratet, da geht so viel verloren. Ja? Oder ich habe immer zu den Damen gesagt, sie haben sozusagen ihre Persönlichkeit, ihre Identität an den Garderobenständer gehängt, mhm, und waren dann Mutter, Hausfrau, mhm, Ehefrau, Gastgeberin und so weiter.
Andere Hüte einfach.
Genau, andere Prioritäten.
Genau, ja. Und die, mhm, eigenen kleinen Anteile sind dort und da womöglich ein bisschen, mhm, liegen geblieben. Genau. Ja. Was hast du mit denen gemacht, um diese Anteile wieder zu sammeln?
Der wichtigste Teil ist eigentlich immer, die richtigen Fragen zu stellen. Mhm. Ja. Wo war ich noch ich? Mhm. Und wer bin ich heute? Mhm. Wo will ich hin? Also ich habe mich ja in dieser Zeit sehr verändert. Ich wurde sehr geprägt durch gewisse Bilder, die ich nach außen transportiert habe. An der Seite eines Unternehmers zum Beispiel. Oder
du sprichst von deinem Mann jetzt?
Nein, ich spreche eigentlich von Klientinnen, die bei mir waren. Natürlich, okay, auch. Ich habe komisch, also für mich war das immer sehr spaßig. Ich habe auch einen Unternehmer geheiratet. Und mein Mann hat öfters so Firmenfeste gemacht. Und die Leute, die gekommen sind, haben dann immer gesagt, ah, Sie sind die Frau Dullinger. Also niemand hat mich gefragt, was ich mache.
Ja.
Ich wollte dann nicht mehr weitersprechen und dann gingen sie schon wieder zum Nächsten.
Weil du die Frau von Dullinger warst.
Genau, ich war die Frau von, das habe ich auch in diesem Ort sehr festgestellt. Ich bin die Frau von, das ist eine total andere Identität. Das war zwar gut, weil mich nicht ständig wer gefragt hat, was soll ich jetzt machen, ich habe ein Problem. Aber ich habe auch gemerkt, so, da verliert sich was. Mhm. Ja? Also ich werde nicht zur Gänze wahrgenommen. Ja? Und das ist was, was Frauen sehr viel passiert, dass sie sich einfach wirklich aus Liebe heraus mit dem Mann so verbinden und so viele Teile zurückstellen, um ihn zu stärken oder diese Familie zu stärken. Mhm. Es wird auch oft eingefordert, wenn Männer einfach anders, ich sage jetzt einmal, gestrickt sind. Mhm. Ja? Die haben ihre Prioritäten, die haben oft, ich sage jetzt so, wie so eine lineare Straße. Mhm. Und wenn ich dann sage, dies und jenes wäre noch zu machen, also das ist zu viel. Also Frauen können ja eine große Straße vor sich haben und wir haben drei Nebenstraßen und die können sie auch noch irgendwie,
genau,
im Auge behalten und bedienen und auch kurz einmal dort und da ein Statement abgeben. Also diese Vielfältigkeit, die Frauen haben, die habe ich bei Männern nicht so festgestellt, sage ich jetzt einmal.
Man sieht uns nicht, aber wir haben viel Spaß.
Ja, genau.
Gut, und wie bist du dann auf den Hut gekommen?
Ich war immer schon Hutträgerin.
Das hast du gesagt, genau. Ja.
Und meine Mutter war immer mit Hut und Handschuhe unterwegs.
Ja,
wenn
verstehe.
Wir in die Stadt gegangen sind, so alle zwei, drei Tage, mal eine Runde durch die Stadt und am See, war immer der Hut dabei. Das war einfach ganz klar.
Mhm.
Und in unserer Straße gab es auch einen Hutmacher.
Wirklich?
Dem habe ich öfters auch zugeschaut und ich habe das ein bisschen mitbekommen, wie das entstanden ist. Aber es war eigentlich dieser Schmerz fast, ich finde keinen Hut mehr. Alle,
ja,
machen zu.
Stimmt.
Und das, was man findet, ist so diese Trachtennummer. Das war nicht meins.
Mhm.
Ich bin mit Schlapperhut eigentlich lang durch die Gegend gegangen, wie so zwischen 20 und 25. Und dann fand ich nichts mehr Adäquates. Und ich habe aber das Gefühl gehabt, der Hut macht schon was aus. Wenn ich den aufsetze, ist es einfach anders.
Königin.
Ja, ich habe festgestellt dann, in dem Moment, wo ich das Hutgewerbe dann gelernt habe und auch für andere gearbeitet habe, es war für mich total spannend, wenn ich einer Dame einen Hut aufgesetzt habe, haben sie die immer aufgerichtet. Und als Psychologin muss ich sagen, top. Also da muss ich sonst eine Stunde reden, dass die sich aufrichten und ich setze deren Hut auf und das klappt. Und ich habe gemerkt, es macht was. Es ist ein Schutz, aber es ist auch eine Erhöhung. Es wird ein altes Wissen in uns da zugänglich gemacht, weil manche haben es vielleicht als Kind gespielt, so die Prinzessin oder die Königin mit der Krone. Also wenn ich mir was aufsetze, dann bin ich wer.
Natürlich.
Das hat auch mit diesen ganzen Gendarm und der Captain und also Kopfbedeckungen sind immer auch ein Hinweis darauf, was das für eine Person ist oder welche Stellung sie in dieser Gesellschaft hat. Auch der König hat die Krone, weil er König ist.
Ich finde das so spannend. Wir haben ja im Coaching auch so eine kleine Mentaltechnik, wo du dir deine innere Krone schenken lässt, ja? Um sich auch mental vorzubereiten, wenn du in einen Raum gehst, wo irgendwas Wichtiges passiert. Und ich sehe das immer wieder, dass sich auch die Physiognomie im Gesicht dann verändert.
Genau. Ja, ja.
Es ist eine Prinzessin oder eine Königin.
Ja, ja? Ja.
Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, was du sagst, dass diese alten Geschichten wirken oder dass da einfach ein implizites Wissen vorhanden ist.
Auch der Spaß, früher sich zu verkleiden, der ist jetzt mit dem Hut sozusagen auch noch einmal, wird wiederholt auf eine andere Art und Weise. Und ich habe das immer wieder erlebt, dass die Damen reingekommen sind und halt alles probiert haben. Natürlich die ganz großen, ausladenden und eleganten Hüte und dann immer gesagt haben, ja, also ich gehe eigentlich nie mit Hut raus. Also das ist irgendwie, man sieht ja an niemanden mit Hut und so. Und dann habe ich die Idee gehabt, das mache ich bis heute, man kann einen Hutspaziergang machen. Das heißt, man kann sich einen Hut seiner Wahl eine Stunde ausborgen und in Linz spazieren gehen. Kostenlos.
Spannend.
Und das war dann eigentlich sehr erfolgreich, weil viele gesagt haben, na ja, wenn das für eine Stunde, dann probiere ich was aus. Dann nehme ich ein bisschen was Tolleres, Größeres, Pfiffigeres und so weiter. Ich habe dann auch Anrufe bekommen, dass eine Freundin gesagt hat, ich möchte meiner Freundin, die jetzt Geburtstag hat, einen Hutspaziergang schenken, dürfen
wie
wir kommen?
Ist das denn? Ja, super. Sehr kreativ, ja.
Und die haben natürlich dann auch ganz opulente Hüte ausprobiert, sind dann zum Praxlmeier gegangen und haben sich dort mit Hut präsentiert und haben sich wie Damen verhalten. Also auch das Feedback nachher war, eine Dame kam zurück und hat gesagt, stellen Sie sich vor, ich bin ja keine Hutträgerin, ich habe es wirklich nur ausprobiert. Aber das Feedback oder das Lächeln der Leute oder dieses Feedback, das ich so bekomme, wenn die Leute mich sehen, das war sehr angenehm. Ich habe mich etwas wichtiger gefühlt. Ich traf einen Bekannten, den ich schon gut kenne, aber der hat den Abstand gehalten, ganz anders wie sonst. Der hat mich viel höflicher, respektvoller behandelt. Sie hat gesagt, ich trage nie Hüte, aber ich brauche diesen Hut. Weil das habe ich mir schon immer gewünscht. Erstens mal, ich werde gesehen, ich werde respektiert, ich werde beachtet. Man nimmt mich wahr. Und da habe ich bei vielen Spaziergängen auch gemerkt, das ist der Knackpunkt der Frauen gewesen. Da schauen wir alle an. Dann habe ich gesagt, wie schön.
Endlich.
Dass sie gesehen werden. Ja? Weil aus meiner Arbeit als Psychologin weiß ich, dass die Frauen so viel im Hintergrund arbeiten und eigentlich nie diese Anerkennung bekommen oder nie nach vorne geholt werden, auch von dem Mann nicht so wirklich ja? Oder nicht so oft, wie es sein soll. Und ich sage manchmal, sie sind die Königin, sie stehen daneben. Sie stehen nicht, also wie heißt, hinter einem erfolgreichen Mann. Ja? Und alle halten sich dran. Und mein Spruch ist dann, sie sind die Königin, sie stehen daneben. Er hat seine Aufgabe, sie haben ihre.
Richtig.
Und da merke ich, so wie die Frauen sich auch bei dem Gedanken allein schon aufrichten. Und beim Hut tragen wird die Haltung ja sehr verändert. Da richten sich alle auf. Und sie spazieren auch wie königlich hinaus aus dem Geschäft. Und mich freut es jedes Mal, weil ich denke mal, ich hätte eine Stunde oder zwei sprechen müssen mit den Damen, um diesen Zustand zu erreichen. Und sie haben einen Hut auf und es geht von selbst.
Und wir wissen ja heute, dass die Körperhaltung ganz stark auf den Geist und die Gefühle wirkt.
Genau.
Und wieder umgekehrt. Genau. Mhm. Also das ist ja ein Wechselspiel untereinander. Und welch schöne Idee, den kurzen Weg zu gehen und sich einfach einen Hut aufzusetzen.
Ja. Und der Hutspaziergang ist wie so eine Verkleidungsstunde.
Ja.
Also viele haben dann einen Spaß gehabt und gesagt haben, na, dann wage ich was Größeres. Ja.
Und wenn du jetzt einen Hut machst für eine deiner Kundinnen, dann habe ich wahrgenommen, gehst du ja schon sehr ins Detail, also hat auf mich so gewirkt, ein bisschen mehr, als man Frau sich vielleicht erwarten könnte, um wirklich es auf den Punkt zu bringen für sie.
Genau, es ist für manche Damen ein bisschen ungewöhnlich, wenn sie kommen und sagen, ich will einen Hut, ich will einfach einen bordeaux-roten Hut, der ein bisschen größer ist. Und meine Frage ist dann, wie wollen sie auftreten? Was meinen sie? Wie groß soll der sein? Wollen sie gesehen werden? Oder ich habe auch diese Mauerblümchen-Nummern gehabt, so ich will nicht gesehen werden, aber ich sage, Tarnkappen mache ich keine. Das tut mir leid.
Gut.
Das ist das Einzige, was ich nicht kann. Und versuche dann über diese Frage zu dem zu kommen, wozu ist die Dame bereit? Ja? Will sie schick ausschauen? Will sie einfach nur ein komplettes Outfit haben, weil sie hat was Rotes an und wie einen roten Hut?
Mhm.
Will sie sozusagen einen Trachtenhut, weil alle in Tracht gehen und das gehört sich so? Oder will sie für sich selbst da noch irgendwas dazu haben? Und das ist meistens auch eine zusätzliche Frage, weil es kommen Damen, die sagen, ja, ich möchte ganz gerne einen Hut, weil mit diesem anderen Kappen oder diese Baseballkappen sind ja ganz üblich, will ich nicht mehr. Dann ist eben die Frage, wie will ich auftreten, wer bin ich und wo will ich hin?
Mhm.
Ist für manche Damen auch ein bisschen ungewöhnlich, wenn ich da ein bisschen in die Tiefe gehe. Aber ich sehe, wenn ich die Dame anschaue, wenn ich ihr zuhöre, was sie sagt, sehe ich ihr Potenzial und auch das, was sie eigentlich noch gern dazu hätte.
Mhm, ja? Da gibt es noch Spielraum, ja?
Da gibt es noch Spielraum, aber sie hat sich sozusagen an ihre Rolle gewöhnt, so also im Hintergrund oder unscheinbar oder wie auch immer. Sie will zwar jetzt ein bisschen mehr gesehen werden, aber da, ich sehe da immer noch einen Spielraum und dann versuche einfach mit kleinen Details oder mit der Form da noch ein bisschen was hinzukriegen, dass sie sich damit anschauen kann und auch hinausgehen kann und einfach für sich auch noch einen kleinen Schritt dazu macht. Ja, ins eigene Leben und in die eigene Selbstständigkeit als Frau wieder alleine zu entscheiden, wer bin ich und wo gehe ich hin und was mache ich. Also das ist für mich der Punkt.
Wenn ich dir so zuhöre, dann hört es sich so ein bisschen an, als ob du deine Berufung gefunden hättest. Korrigier mich, wenn es nicht so ist.
Es ist herrlich. Ich habe eigentlich ja selber immer mit Hüten mich gern geschmückt, kann ich gar nicht sagen. Sie waren eigentlich eine Identität auch.
Mhm.
Aber die Kreativität war mir schon immer eigen und dieses Erschaffen von Dingen, das war mit dem Ton und mit dem Filz auch. Aber das mit dem Hut, das war deswegen zwingend, weil es alle Hutgeschäfte zugesperrt haben.
Mhm. Also auch sehr praktischer Gedanke.
In meiner Umgebung gab es keine mehr.
Mhm.
Und auch in diesem kleinen Ort, wo ich jetzt wohne, in Vöcklermarkt, hat es ein Geschäft gegeben und die haben auch aufgehört. Und dann habe ich mir gedacht, so, und jetzt muss ich das lernen, weil ich brauche das. Und dann kann ich mir meinen Hut selber machen. Das war der erste Anlass. Ja?
Das war der erste Anlass. Sag, wenn du dir jetzt vorstellst, du hast ein Auditorium von Frauen, vielleicht auch ein paar Männer dabei, die sind 50 plus, die überlegen, sich beruflich nochmal zu verändern. Aus all deinen mentalen Schätzen, Gedanken. Wenn du eins rausziehst, was würdest du mitgeben?
Neugierde. Neugierde aufs Leben und Neugierde auf mich selbst, weil ich habe nicht nur eine Fähigkeit, ich habe sehr viel mehr. Und ich werde oft gefragt, jetzt habe ich eine Praxis gehabt, Psychologin, ein Studium, reicht es nicht? Und ich sage immer, man hat im Leben eigentlich mehr Talente als nur eines.
Richtig.
Und das ist das, was ich jetzt auch erkenne als Hutmacherin, kann ich alles, was ich gelernt habe, auch brauchen. Mhm. Ich kann die Leute gut einschätzen. Ich kann für jemanden einen Hut machen, wo ich aus dem Gespräch so viel gesehen und gelesen habe, dass diese Form, die ich dann mache, da weiß ich, das passt.
Super.
Es ist sozusagen die Ergänzung für die Dame, was sie jetzt braucht. Ja?
Sehr schön. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, nehmt doch dieses Thema Neugierde mit auf eurem Weg, auf eurer Heldinnenreise und schaut, was daraus entsteht. Liebe Susanne, ich darf mich bei dir sehr, sehr herzlich bedanken für deine Gedanken, deine Geschichte und ich wünsche dir viel, viel Freude weiterhin und ganz viele, wie soll ich sagen, tolle Hutträgerinnen, die dich umgeben und immer wieder Neues bei dir entdecken wollen. Alles, alles Liebe. Ciao, ciao.
Danke vielmals. Sei gut behütet, ist mein neuer Spruch.
Perfekt, danke.
In jedem Sinne auch immer. Danke dir.
Danke, ciao, ciao.
Ciao.